Ich wollte sozusagen aus Sicht der Öffentlichkeit das nochmal zurückspiegeln, warum eigentlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im speziellen, diesem speziellen Themenfeld in den letzten zwei Jahren, glaube ich, mindestens 15 Artikel gewidmet hat, weil wir das für relevant halten. Wir haben es ja eben schon gehört, es ging um harte Themen, Forschungsverzichte, es ging um Publikationsverbote, es ging um die Frage der Regulierung von Forschung und nicht nur Selbstkontrolle, sondern auch möglicherweise durch Kommissionen oder eben durch mögliche Forschungsverbote in speziellen Bereichen. Ich will meinen Kommentar beschränken auf einen bestimmten Bereich, den auch von Frau Fünecki schon angesprochen hat, nämlich jene, wo sozusagen Erreger in diesen Experimenten eben so verändert wurden, dass in der Natur bisher nicht vorkommende, aber potenziell pandemische Krankheitserreger sozusagen hergestellt wurden, die sogenannten PPPs, also Potential Pandemic Pathogens. Das ist eine besondere Gruppe, die eben besonders besorgniserregende Aspekte der einer biosicherheitsrelevanten Forschung bringt. Und da reden wir von einem besonders heiklen Risikotyp für Forschung. Das sind die sogenannten Low Probability and High Consequential Risks. Also unklar, wann und ob sie eintreten, aber wenn sie eintreten, möglicherweise katastrophische Auswirkungen. Und da tun sich Gesellschaften von jeher schwer, völlig klar. Und ein Beispiel für diese rechtlichen Einhegungen, wie man versucht hat, diese Risiken von Biosecurity zu beginnen in den Lebenswissenschaften, beruht bisher im Kern auf der Idee, dass man erstmal den materiellen Export von sogenannten Dual-Use-Gütern bei Bedarf einschränken will und kann, über EU-Regelungen, wir haben es gehört, oder dass sich Forschern, die in Hochsicherheitslaboratorien sozusagen beim Umgang mit bestimmten sogenannten Select Agents, die also besonderes Gefahrenpotenzial ausüben könnten, besondere Vorsicht walten lassen müssen, Genehmigungen einholen müssen und eine Weitergabe dieser gefährlichen Erreger damit in unbefugte Hände verhindert oder das Risiko zumindest minimiert werden kann. Das Problem ist jetzt, also ein berühmtes Beispiel sind die letzten auf der Welt verbliebenen Pockenviren, die weltweit ja ausgerottet wurden. Und es gibt eben noch zwei Laboratorien in den USA und Russland, angeblich nur zwei, in denen sie noch lagern. Und die Forschung an und mit diesen Pockenviren unterliegt strengen Kodizes und Regeln, die von der WHO auch festgelegt wurden. Und die Experimente müssen von der WHO genehmigt werden. Und das Regime basiert dabei letztlich auf einer zentralen Annahme. Und das ist, dass die Kontrolle der Verbreitung der Pockenviren durch die Kontrolle des Zugangs zu diesen Virenstämmen erfolgen kann. Und das Dumme ist jetzt, und das ist sozusagen das Neue und warum die Öffentlichkeit sozusagen Besorgnis zeigt, ist, dass diese Annahme durch die Fortschritte der Wissenschaft selbst, insbesondere der synthetischen Biologie, künftig ausgehebelt wird. Denn selbst wenn ein Labor ein sogenanntes PPP absolut sicher verwahrt und vor Ort alle Regeln einhält und alle Genehmigungen erhalten hat, könnten Dritte trotzdem, also Akteure mit Expertise am anderen Ort, das Pockenvirus wieder auferstehen lassen, sofern der Bauplan bekannt ist. Das ist genau beim Pockenvirus auch der Fall. Der Bauplan ist bereits bekannt, der steht im Netz, kann ihn jeder runterladen, ist aber relativ groß und deswegen noch nicht bisher, jedenfalls heute. Aber kleinere Pathogene kann man im Prinzip heute schon aus den genetischen Informationen resynthetisieren, die in Datenbanken bereits publiziert wurden. Zum Beispiel der Stamm der 1918, die berühmte und mit vielen Millionen Toten hervorgerufene Pandemie, Menschen zum Opfer fielen. Und solche biologischen Wiederauferstehungen aus der reinen Information werden in wenigen Jahren an vielen Orten der Erde möglich werden, sofern die nötige technische Expertise versammelt wird. Wer die dann hat, werden wir sehen. Aber der Kern dessen, was ich sagen wollte, als Gedanke, der in vielen dieser Regulierungsversuche im Moment noch nicht ganz, glaube ich, auf die 100 gestellt ist, ist, dass eben genetische Information, und das ist ein Spezifikum der Lebenswissenschaften, im Kern immateriell ist. Das heißt, bereits die E-Mail eines deutschen Forschers an eine US-Zeitschrift mit der Abgrundsubstanz eines neuartigen PPP kann zum Export eines Select Agents im Sinne der Richtlinien führen. Oder sogar die nationale Publikation kann zu einer Verbreitung dieser Information, ohne dass er sogar unter die Exportkontrollregulierung fallen würde. Unter anderem daher rührt für mich die Brisanz der aktuellen Dual-Use-of-Concern-Debatte, denn aus der Immaterialität der Erbsubstanz folgt eben dieses klassische Dürrenmatt-Diktum, was alle angeht, können auch nur alle lösen. Was heißt das nun? Das heißt, dass Forscher beim Umgang mit ihren im Labor erzeugten PPP nicht alleine entscheiden, wo ihre Freiheit endet. Das haben wir ja auch gerade schon schön auseinandergelegt bekommen. Völlig unabhängig davon, wie verantwortlich sie ihre eigenen Forschungen durchführen. Das ist ein Aspekt, der insbesondere bei der Influenza-Forschung aus meiner Sicht ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil Herr Fouché und Herr Kawaoka immer wieder darauf hinweisen, dass sie selber ja alle Regeln einhalten, was aber auch niemand bestreitet, ich jedenfalls nicht, aber trotzdem dieses Biosecurity-Risk weiterhin bestehen kann. Und dass es damit sozusagen von ihren Forschungshandlungen indirekt doch beeinflusst wird. Da müssen wir also aufpassen. Bereits das bloße Versenden einer Publikation, das habe ich ja schon gesagt, aber sogar schon die Herstellung und das Speichern der genetischen Sequenz eines potenziell pandemischen Pathogens auf den lokalen Servern im Labor kann ein Biosecurity-Risiko darstellen. Nämlich dann, wenn jemand von außen Zugriff auf diese Server hat und diese Sequenzen aus dem Labor sozusagen extrahiert. Und daher, auch daher stellt sich die Frage nach den Schranken der Forschungsfreiheit in dem Forschungsprozess selbst in aller Schärfe neu und nicht nur im Publikationsprozess. Das haben wir aber eben ja auch schon gehört. Das Risiko des Missbrauchs von Forschung lässt sich durch alle Maßnahmen der Laborsicherheit nicht vollkommen vermeiden. Und ich fürchte, das ist bisher nicht allen Protagonisten der Debatte vollständig klar. Nehmen wir nochmal den Streit von Ron Fouché und Yoshihiro Kawaoka von den hergestellten in der Natur noch nicht vor. Handeln, aber bei Säugetieren nun übertragbaren H5N1-Viren. Die FAS hat von Beginn aus ausführlich darüber berichtet, weil aus Sicht der Öffentlichkeit gilt, eben wenn diese beiden Forscher aus ihren Laboratorien kein PPP freisetzen, können die neuartigen Viren doch nun anhand der in Science und Nature veröffentlichten Gensequenzen und Methoden nachgebaut werden. Das Rezept ist raus. Und ist erst das Wissen in der Welt, ist es eben nicht mehr rückholbar. Deswegen hat sich ja auch die Max-Planck-Gesellschaft so intensive Gedanken darüber gemacht, wie man das künftig dann verhindern müsste. Die Folgen für die Biosafety sind übrigens auch nicht ganz so trivial, wie es oft gesehen wird. Das wollte ich hier nochmal ergänzen, auch wenn wir hauptsächlich über Biosecurity reden. Denn je attraktiver die Forschung an sogenannten PPPs wird, in Bezug zum Beispiel auf Reputationsgewinne innerhalb der Forschung, desto größer wird das Biosafety-Risiko, wenn Forscher an anderen Orten Erreger herstellen, die sie nicht sicher kontrollieren können. Das verweist auf die internationale Regulierungsnot, denn Unfälle in Hochsicherheitslaboratorien kommen vor, vor allem dort, wo die Standards nicht so hoch sind wie in den besten BSL-4-Labors der ersten Welt. Und selbst dort passieren Fehler, wie die aktuellen Berichte über Anthrax-Sporen, die bei der CDC den BSL-4-Hochsicherheitstrakt lebend verlassen konnten, beweisen. Selbst kleinste Wahrscheinlichkeiten des Eintretens von Biosicherheitsrisiken potenzieren sich mit der Anzahl der Laboratorien, die GOF-Forschung mit solchen potenziellen Pandemieerregern durchführen, und zwar auf dem ganzen Globus. Und wir wissen noch nicht einmal, wie viele Hochsicherheitslaboratorien mit welchen Standards es weltweit überhaupt gibt. Das heißt, auch der Reputationsmechanismus in der Wissenschaft kann sozusagen Biosafety und Biosecurity-Risiko sozusagen triggern, indem er bestimmte Forschungsziele für legitim erklärt. Ja, rechtfertigt der Nutzen der Experimente die Risiken? Im Sinne von den Low Probability but High Consequential Risks. Wenn wir anerkennen, dass es sich um Gefahren der Verbreitung immaterieller genetischer Informationen handelt. Wer darf, wer soll hier entscheiden, ob und wenn ja, wie Forscher vorgehen dürfen, wenn sie PPP herstellen im Labor. Dürfen unverhältnismäßige Risiken für geschützte Güter eingegangen werden, werden sehr hohe Risiken mit sehr großen Chancen einhergehen. Ich glaube, das ist der zentrale Fall, über den wir und die Presse und die Öffentlichkeit intensiv diskutiert hat. Und mit Blick auf die Regulierungen, die jetzt gerade in Deutschland zu diesem Thema entwickelt werden, würde ich jetzt mal behaupten, sowohl der Max-Planck-Kodex als auch die Ethikrat-Stellungnahme ist im internationalen Rahmen, was ich so mitkriege, mit Sicherheit im Moment die konsistenteste Regulierungsversuch in diese Richtung. Und das ist ja auch schon mal ein Ergebnis, was von außen aber wieder kritisiert wird, wir Deutschen wieder mal vorneweg und beschränken halt die Forschungsfreiheit. Meine persönliche Meinung zu dem konkreten Fall der Diskussion um diese PPPs mit potenziell sehr hohen Risiken, aber natürlich auch einem potenziellen Nutzen, der allerdings wissenschaftlich umstritten ist, meine ich sagen zu können, dass die Influenza-Forscher derzeit weder die Dual-Use-of-Concern-Risiken ihrer Forschung kontrollieren können, noch können sie einen direkten, konkreten und unmittelbaren Nutzen ihrer Forschung für die Menschheit plausibel machen, der zugleich alternativlos ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die von einigen Mitgliedern des Ethikrats geforderte Beweislastumkehr für bestimmte Forschungsprojekte an PPP, wir haben es eben gehört, halte ich für dringend geboten. Zumindest bei solchen Erregern, die die Natur bisher eben nicht hervorgebracht hat, sondern von Forschenden eigens geschaffen werden, mit dem Potenzial, Epidemien oder sogar Pandemien und schwere Krankheiten auszulösen. Nicht mit dem Ziel natürlich, aber mit dem Potenzial. Das ist ein großer Unterschied. Ich denke, besondere Schutzpflichten, auslösende, hochgefährliche Mikroorganismen lassen sich definieren und auch bestimmte Typen von Experimenten, die besonderer Beachtung bedürfen. Und ich finde, auch da hat der Ethikrat-Stellungnahme einiges schon vorweggenommen, aber auch in der Max-Planck-Stellungnahme gibt es ja schon erste Hinweise, wo man, glaube ich, sich nicht auf eine Regelungswut konzentrieren sollte, sondern sich wirklich auf diese Fälle, in denen klar identifizierbar ist, dass man dort halt genauer hinschauen sollte. Und weil die katastrophischen Folgen eben bei einem eventuellen Missbrauchsrisiko dann erheblich wären. Und wichtig ist aber, dass eben dabei im Auge behalten wird, auch was die internationalen Regulierungen angeht, dass eben der immaterielle Charakter der genetischen Informationen zur Grundlage der künftigen Regulierungsbemühungen gemacht werden muss. Denn sonst machen sie keinen Sinn. Also die Biological Weapons Convention, die eben auch letztendlich bei der Verbreitung von, Nichtverbreitung besser gesagt, von Erregern und Erkenntnissen greift eigentlich nicht dann, wenn im Forschungsprozess selbst Informationen anfallen, die sozusagen durch Dritte schon missbraucht werden können, entweder bevor sie sogar publiziert wurden oder sogar noch erst im Labor waren. Und das ist schon ein Risikotyp, der sozusagen mit Blick auf die möglichen katastrophischen Risiken exorbitant ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, warum Wissenschaftsjournalismus da angesprungen ist, auch alarmiert hat, auch übertrieben hat, natürlich, logischerweise. In Teilen haben die Forscher aber auch selbst übertrieben, weil er eben diese Aufgabe hat, die Wissenschaft zu beobachten und sie mit den Erwartungen der Öffentlichkeit zu konfrontieren. Und logischerweise erwartet die Öffentlichkeit, dass die Forschung die durch die Verfassung geschützten Güter, Gesundheit, Leben, Umwelt logischerweise sicherstellt. Und ich würde behaupten, dass die Alarmierungs- und Thematisierungsfunktion von Journalismus bei diesem Thema sozusagen funktioniert hat, weil sich die Forscher eben nun stärker rechtfertigen müssen, warum sie tun, was sie tun. Und das kann kein Schaden sein, selbst dann, wie immer die weitere Entwicklung abläuft. Denn das ist natürlich nicht Aufgabe der Presse zu entscheiden, ob jetzt einzelne Experimente durch eine Kommission, die aber ja erst noch einzurichten wäre, nämlich die sogenannte DOG-Kommission in Deutschland zum Beispiel, möglichst auch auf europäischer Ebene, für bestimmte Forschungsvorhaben und dann, wenn, mit welchen Abwägungen, auch mal zu dem Schluss kommen, dass eben ein Forschungsverzicht notwendig sein könnte. Das will ich jetzt hier nicht vorweggreifen, wann und wie das vorliegen kann. Ich würde aber denken, dass die Forscher, die sozusagen da insbesondere klingt, da sind wir eben nicht ganz einer Meinung, insbesondere die Influencer-Community, hat sozusagen durch einen bestimmten Groupthink dafür gesorgt, dass sie dachte, da gibt es kein Problem, der Nutzen ist erwiesen, die Risiken sind sozusagen nicht existent. Und da würde ich eben sagen, durch den Fortschritt der Lebenswissenschaften und die Immaterialität der genetischen Informationen mit Blick auf die möglichen bioterroristischen Akteure im 21. Jahrhundert hat Frau Finecki völlig recht, als sie in einem Interview, was ich mit ihr in der FAS geführt hatte, gesagt hat, wir haben noch kein kohärentes System, im Grunde nur ein Regelungswerk des 20. Jahrhunderts, das nicht wirklich auf mögliche bioterroristische Herausforderungen im 21. Jahrhundert passt. Und ich finde, das ist eine Berichterstattung auch über solche sehr komplexen Fälle wert. Und ich bin eigentlich froh, dass gerade in Deutschland auch unter anderem durch diese Berichterstattung jetzt doch einige Regelungsvorschläge vorliegen und auch Initiativen möglicherweise im internationalen Raum, die dann auch Früchte tragen können. Vielen Dank.